jetzt besser, wir feiern Pfingsten. Und wenn wir wirklich drüber nachdenken, dann ist Pfingsten ein gefährliches Fest. Weil es geht um Gottes Geist. Und dieser Geist hat tatsächlich das Potenzial zur Veränderung. Und wenn der in unser Leben reinkommt, dann müssen wir damit rechnen, dass da einiges anders wird und einiges neu ausgerichtet wird. Und das ist natürlich immer die Frage, wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Wenn wir das ernst nehmen, wo führt uns das hin? Für alle Quereinsteiger, die jetzt vielleicht die letzten Wochen nicht im Gottesdienst waren, wir sind unterwegs im Buch Apostelgeschichte und wollen entdecken von der ersten Gemeinde her, was hat eigentlich eine Gemeinde oder Kirche ausgemacht und was macht die heute aus, die lebendig ist, eine Kirche, die von dieser guten Nachricht angetrieben wird. Vor einigen Wochen hatten wir schon die eigentliche Pfingstgeschichte, aber der Heilige Geist, der da gekommen ist, der spielt natürlich dann in der weiteren Ausbreitung und im Leben dieser Gemeinde eine wichtige Rolle und da geht es jetzt heute weiter. Und für die, die vielleicht sagen, dieses ganze Konstrukt, Kirche, Gemeinde, wie auch immer du das nennst, das ist noch ein bisschen fremd, ist es hoffentlich trotzdem eine Möglichkeit, was davon zu verstehen. Wie haben die damals getickt und was ist so das große Ganze, um das es wirklich geht? Es geht um eine Gemeinde mit größerer Perspektive, so habe ich es hier genannt, mit einer Reich-Gottes-Perspektive. Und das ist jetzt irgendwie so ein Begriff, mit dem kann vielleicht auch nicht gleich jeder etwas anfangen. Reich-Gottes-Perspektive meint, dass wir in unserem Leben als Einzelne oder auch als Gemeinde die Perspektive einnehmen, Gottes Sache zuerst. Also Gottes Reich, von dem haben wir ja gerade auch gesungen, da ist alles umgekehrt. Und da geht es nicht mit Heer oder Kraft, also Gottes Reich, das ist anders als menschliche Reiche. Das hat Jesus auch gesagt, das, was er bringt, das ist eben kein politisches Reich. Aber Gottes Reich meint den Herrschaftsbereich Gottes. Das meint den Ort, die Situation, wo Gottes Maßstäbe gelten, wo gewissermaßen die Bitte, die wir in diesem Gebet, dem Vater unser beten, dein Wille geschehe, wo die schon umgesetzt ist, wo Gottes Wille schon geschieht. Und das ist natürlich etwas, was in dieser Welt nie vollständig erreicht wird, aber das ist auch etwas, von dem Jesus gesagt hat, es fängt mit ihm an und es wächst in dieser Welt und es breitet sich aus, ganz unscheinbar, aber es ist da. Und darum geht es, eine Perspektive für diese Sache zu entwickeln. Und wir schauen da heute in ein Gebet rein, in das Gebet einer Gemeinde. Und dieses Gebet, das zeigt etwas von dieser Ausrichtung, wie eine Gemeinde sich darauf fokussiert. Der Ausgangstext für diese Predigt ist, dass es nach diesem fulminanten Wachstum der Kirche am Anfang jetzt so die ersten Widerstände gibt. Die Gemeinde ist gewachsen und jetzt kommt es so zu den ersten Konflikten mit den religiösen Machthabern. Es gibt die ersten Widerstände, die ersten Apostel werden verhaftet und sie bekommen angedroht, ihr werdet verfolgt, ihr werdet bestraft, es sei denn, ihr schweigt. Entweder ihr hört auf zu reden von dem, wo ihr die ganze Zeit drüber redet, also entweder ihr redet nicht mehr von diesem Jesus, oder aber ihr müsst schon sehen, was ihr davon habt. Also wir merken, es ist auf einmal in dieser Situation nicht mehr besonders cool, Christ zu sein, sondern es ist eher bedrohlich. Und sie werden entlassen mit dieser Ansage, überlegt euch das, was ihr wollt, und dann kommen sie zurück zu ihren Freunden, sie kommen zurück so in den Kreis der Gemeinde und sie beten. Und du kannst dir ja mal überlegen, wie du in dieser Situation beten würdest, welche Anliegen dich beschäftigen würden, wenn du das gerade gehört hast. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Gemeinde gebetet hat, nachzulesen. Apostelgeschichte 4, die Verse 23, da ist ein Zahlendreher drin, 23 muss es natürlich heißen, bis 31. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen, was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht. Und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wie entwickeln wir so eine auf Gottes Sache fokussierte Perspektive? Was wir in diesem Gebet lernen ist, wer diese Perspektive hat, der rechnet mit Gottes Souveränität. Die Gemeinde, sie kommt zusammen, sie betet und sie beginnt dieses Gebet mit der Ausrichtung auf Gott. Also nicht zuerst die eigenen Themen, sondern zuerst die Ausrichtung auf Gott. Und dabei greifen sie auf Quellen zurück gewissermaßen. Sie schöpfen aus dem Wort Gottes und nehmen Worte, die andere da schon gesagt haben, und beten mit diesen Worten. Also manchmal kann das ja eine Hilfe sein, sich auch die Worte von anderen zu leihen. Natürlich, es kann auch vorteilhaft sein, persönlich aus dem Herzen raus zu beten, aber manchmal kann man durchaus auch auf das zurückgreifen, was andere schon gebetet haben vorher. Das, was hier steht ab Vers 25, das kann man im Alten Testament nachlesen, im Psalm 2. Da wird das schon erwähnt vom Aufstand der scheinbar Mächtigen gegen Gott. Und hier wird das übertragen, sie übertragen das und sagen, das, was damals schon passiert ist, der Aufstand der Mächtigen gegen Gott, das haben wir hier auch erlebt. Das waren Herodes und Pontius Pilatus und alle, die dazugehörten. Und gleichzeitig endet dieser Psalm eben auch mit dem Bekenntnis zur Macht Gottes. Zu sagen, der Psalm sagt, du bist der Herr. In dem Psalm heißt es, die Fürsten, die machen einen Aufstand, aber das ist mehr ein Zwergenaufstand. Gott guckt sich das von oben an und lächelt ein bisschen milde drüber. Und so ist es auch in diesem Gebet ein Rechnen mit Gottes Macht und Souveränität. Es ist das eingetreten, sagen sie, Vers 28, was du in deiner Macht ohnehin vorherbestimmt hattest, was nach deinem Plan geschehen sollte. Wir leben heute in einer Welt, wo wir natürlich auch manchmal ohne langes Nachdenken den Eindruck haben, Ungerechtigkeit, das Böse, wie immer man das nennen will, das scheint doch ständig zu gewinnen. Wo denn, bitteschön, ist da Gottes Souveränität? Wo sehen wir da etwas von seiner Macht? Und der Psalm betont im Gegenzug dazu diese Souveränität und sagt, Gott hat die Dinge in der Hand. Der Psalm nimmt Gottes Herrschaft in dieser Welt ins Zentrum. Und ein Leben, das darauf ausgerichtet ist, was das priorisiert, das bedeutet, sich für diese Sache einzusetzen, aber eben auch damit zu rechnen. Ja, es gilt trotzdem noch. Es gilt trotzdem noch, Gott ist der Herr, auch wenn die Realität komplett anders auszusehen scheint. Es hat sich ja nicht so viel an der Situation geändert, dass Gott als Herr nicht anerkannt wird. Und das sind die großen Beispiele von Menschen, die sich zum Herrn machen. Aber wir können auch ganz persönlich werden und können sagen, das fängt ja auch schon in unserem Leben an. Uns fällt es auch nicht so leicht anzuerkennen, dass Gott Herr ist und dass Gott einen Anspruch hat auf unser ganzes Leben. Aber auch wenn es nicht so aussieht, das Wort Gottes hält uns diese Realität vor Augen und sagt, Gott regiert. Und ich weiß, das ist kein leichter Punkt. Ich weiß, man kriegt es oft nicht so leicht zusammen, dass das auf der einen Seite da steht und dass das, was wir sehen, dass es ganz anders ist. Aber die Realität ist ja auch, dass bisher alle Mächtigen dieser Welt gekommen und auch wieder gegangen sind. Und das wird bis zum Ende der Zeit so bleiben. Und wir müssen das für uns festhalten und uns daran ausrichten. Und um das zu tun, brauchen wir eben wie die Gemeinde damals auch diesen Zuspruch von außen. Dann, wenn wir es selber nicht sehen, wenn wir es selber nicht glauben können, dann brauchen wir die Ausrichtung auf jemanden, der uns das von außen sagt. Deswegen brauchen wir Gottes Wort, was dieser Realität, die wir haben, etwas entgegensetzt. Schwierig ist es natürlich trotzdem und auch wir haben natürlich trotzdem Schwierigkeiten, so wie die Gemeinde damals Schwierigkeiten hatte und wie das nicht außergewöhnlich war. Und das ist an der Stelle vielleicht auch immer wieder für uns ein Punkt, mal so unser Sicherheitsdenken zu hinterfragen. Denn das, was die Gemeinde da erlebt hat, trotz Gottes Souveränität, das ist ja nichts anderes als das, was Jesus seinen Leuten vorher schon angekündigt hat. Jesus war sehr ehrlich. Jesus hat gesagt, ich schicke euch los mit einem Auftrag und ich schicke euch wie die Schafe unter die Wölfe. Das ist eben nichts, was besonders angenehm ist, denn es ist für uns alle klar, Schafe und Wölfe, Wölfe und Schafe, das hat im Dialog und im gemeinsamen Austausch, dem Suchen nach einer gemeinsamen Lösung noch nie besonders gut funktioniert. Den Wölfen, denen fällt seit Menschengedenken nichts anderes ein, als Schafe zu fressen. Das ist die Realität, mit der Jesus seine Leute losgeschickt hat. Das müssen wir im Hinterkopf haben und trotzdem uns bewusst sein, und Gott ist noch der Herr. Aber wir müssen beides in den Blick nehmen. Mit Jesus unterwegs sein ist nicht immer angenehm und trotzdem ist Gott in all dem der Herr. Und das müssen auch unsere Gottesdienste uns irgendwie immer wieder vor Augen stellen. Die Gemeinde damals, sie rechnet mit dieser Souveränität und dann richtet sie sich im Gebet nach vorne aus. Das, was ihre Haltung ist, das prägt auch ihr Gebetsleben. Und ich kann natürlich für niemanden hier heute antworten. Ich kann nur mein eigenes Gebetsleben anschauen und das, was meine Themen sind, wenn ich bete. Aber es ist ja mal so ein Gebetscheck wert, was so unsere Gebete bestimmt. Ob das jetzt im Gottesdienst ist oder persönlich. Welche Themen vielleicht auch unsere Gemeindegebetsabende bestimmen. Sind es die persönlichen Nöte, die persönlichen Ängste, unsere Themen? Und es geht ja nicht darum, dass wir das Gott nicht sagen dürfen. Wir dürfen ihm alles sagen, keine Frage. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich den Finger auf meine eigenen Wunden lege, wir sind so schnell dabei und wir drehen uns um Sicherheit und um Bewahrung und dass das alles möglichst einfach ist. Und ich habe es mal von einem anderen Prediger gehört, der hat gesagt, wir müssen doch hier in Deutschland wirklich in einem sehr gefährlichen Ort leben, so oft wie wir in unseren Gebeten um Bewahrung und Sicherheit beten. Das Gebet der Gemeinde, das zeigt uns irgendwie was anderes. Ja, es benennt und sagt, Gott, schau dir das an, was hier gerade passiert. Hier ist der Aufstand gegen dich. Und dann? Die beten nichts von, und mach, dass das alles nicht so schlimm wird und schenk, dass es uns dabei immer noch gut geht. Die sagen, gib uns Mut. Hilf uns, dass wir mutig das weitermachen können, was wir die ganze Zeit ohnehin schon gemacht haben und bestätige das in deiner Macht durch die Zeichen, wie du es bisher auch schon gemacht hast. Greif du ein in dieser Welt. Es geht um Bekennermut und die Bitte um sein Eingreifen in dieser Welt. Das ist, finde ich, Ausrichtung auf Gottes Themen auf die Spitze gebracht in diesem Gebet. Es ist ja so, Gott hat in dieser Welt einen Plan. Von Anfang an, er will, dass möglichst viele Menschen mit ihm leben und dass möglichst viele Menschen das jetzt schon tun und dass sie das dann auch in Ewigkeit machen und dass möglichst viele Menschen mit dieser guten Nachricht erreicht werden, weil sie wichtig und gut für alle ist. Was machen auf diesem Weg Schwierigkeiten mit uns? Und ich meine dabei jetzt nicht persönliche Nöte, die wir auch haben. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber was macht das mit uns, wenn wir merken, es geht alles nicht so einfach, es geht nicht so gut vorwärts, wir erleben vielleicht auch nicht diesen Erfolg. Wie gesagt, eigentlich ist es nichts Besonderes, wenn das alles nicht so leicht geht, eigentlich ist es das, was Jesus immer gesagt hat. Sind wir bereit, uns gerade angesichts von Pfingsten, wo es nochmal um Gottes Mission geht, weil der Heilige Geist in diese Welt gekommen ist, um diese Mission auszuführen mit uns bis zum Ende, sind wir bereit, uns da neu auszurichten? Es geht ja letztlich nochmal um eine ganz grundsätzliche Frage. Wofür willst du diese Zeit, die du hier auf der Erde hast, wofür willst du die zubringen? Wofür willst du dich einsetzen? Das ist eine sehr persönliche Frage, die kann niemand anderes für dich beantworten. Und was uns bestimmt und was uns wichtig ist, das bestimmt ja dann letztlich auch wieder, wofür wir beten. Was uns bewegt, wofür wir bereit sind, uns einzusetzen. Und das ist eine persönliche Frage, aber das gilt ja letztlich auch für uns als Gemeinde. Wir sind noch hier. Wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben. Klar, wenn Gott sagen würde, jeder, der zum Glauben kommt, der wird direkt in den Himmel enthoben und entrückt, das würde es für uns wesentlich leichter machen. Das würde uns manches ersparen. Aber wir sind noch hier. mit einem Auftrag, mit dieser Perspektive für Gottes Sache, weil Gott irgendwie uns mit dabei haben will und weil er uns mit dabei haben will, obwohl er das ohne uns viel besser hinkriegen würde. Diese Reich-Gottes-Perspektive erinnert uns daran, es geht eben nicht nur darum, dass wir unser Leben hier noch möglichst gemütlich gestalten, dass uns möglichst nichts passiert und es möglichst einigermaßen sicher ist, sondern dass wir diese Mission angehen, auch wenn sie uns vielleicht etwas kostet. Die Rettungsschiffe der Küstenwache, die laufen dann aus, wenn es stürmisch ist. Die bleiben nicht dann im Hafen liegen und verschanzen sich, wenn es stürmisch ist. Die haben ihren Auftrag gerade dann, wenn alle anderen sagen, jetzt bleiben wir lieber zu Hause. Und Gott will uns damit reinnehmen. Und vielleicht ist es herausfordernd, aber Gott ist eben auch jemand, der uns auf diesem Weg nicht aussaugen will. Aber er lädt uns ein, den Blick neu wirklich auf seine Sache zu richten und uns nicht auf irgendwelchen Nebengleisen zu verzetteln. Klar, wir haben die Wahl. Wir könnten an manchen Stellen ein entspannteres Leben haben. Oder wir können sagen, wir wollen uns mit einsetzen für das größte Ziel, was es überhaupt gibt. Was soll am Ende von deinem Leben bleiben? Was wird vor allen Dingen aus einer Perspektive der Ewigkeit bleiben, von deinem Leben, von diesen paar Jahren, die du hier hast? Und ich glaube, letztlich wünscht sich ja jeder, dass das, was wir hier tun, dass es nicht einfach nur umsonst ist. Von daher ist die Frage ja auch relevant, wenn du sagst, das ist mir jetzt alles ein paar Stufen zu hoch, ich weiß ja noch überhaupt nicht, ob ich überhaupt mit diesem Gott leben will. Aber diese Frage, was bleibt denn von meinem Leben? Kann ich irgendwie etwas haben, was nachhaltig noch da ist? Wofür willst du dich einsetzen? Jim Elliot, ein Missionar, der im vergangenen Jahrhundert in jungen Jahren nach kurzem Einsatz auf dem Arbeitsfeld im Dienst ums Leben kam, schrieb kurze Zeit vor seinem Tod in sein Tagebuch: Derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Dummkopf, der das hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich glaube, er hat etwas von dieser Perspektive verstanden. Ich glaube, er hat etwas von dem Geist verstanden, der hinter diesem Gebet steckt. Die Jünger haben da sicherlich auch gekämpft. Die haben da sicherlich auch gezweifelt. Dieses Gebet ist sicherlich nicht alles, was die dazu gedacht haben. Und manchmal braucht es ja so eine Selbstaufforderung. Manchmal kann so ein Gebet ja auch ein, ich möchte das, auch wenn ich gerade weiß, ich kämpfe noch damit sein. Aber wir können für Gottes Anliegen beten, weil da, wo wir das tun und wo wir das im Gebet in den Blick nehmen, selbst wo wir, wenn wir merken, dass das in unserem Leben noch nicht immer Realität ist, da wird es auch unser Herz bewegen. Und gleichzeitig brauchen wir eben auch ein Herz, was immer wieder von seinem Anliegen bewegt wird. Und damit sind wir dann zum Abschluss bei Pfingsten und bei Gottes Geist. Diese Reich-Gottes-Perspektive, wie bekomme ich sie? Sie wird durch Gottes Geist bewirkt und bestätigt. Man kann lange darüber spekulieren, was ist gewesen, warum haben diese Menschen damals so beten können? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass sie ein Herz hatten, was zutiefst berührt war von diesem Jesus, den sie natürlich noch persönlich kannten, von dem sie vieles miterlebt haben, dieser Jesus, der sie gesandt hat. Und dieser Jesus, der bereit war, selber eine Mission anzugehen mit einer Perspektive, die ihn viel gekostet hat, aber der das auf sich genommen hat für ein größeres Ziel. Warum sollten wir uns einsetzen? Warum sollten wir auf manches verzichten? Warum sollten wir mit dieser Perspektive leben? Weil wir den haben, der das selber gemacht hat für uns, damit wir in unserem Herzen eine neue Ausrichtung bekommen können. Und das, was Jesus gemacht hat, das ist eben nicht einfach irgendetwas. Das war kostbar, das war teuer für uns. Und diese Apostel damals, sie haben etwas davon verstanden. Das hat ihrem Leben eine neue Richtung gegeben. Und Gottes Geist, der will uns das in unserem Herzen immer wieder vor Augen stellen. Der ist wie so ein dauerhafter Übersetzer. Er kommt zu uns und er will uns das deutlich machen. Das ist das, was Jesus für dich getan hat. Wir müssen das verstehen. Wir müssen verstehen, dass wir das so nötig haben, diese Erneuerung. Und wir müssen verstehen, dass das nicht nur die anderen brauchen, bei denen uns das ja immer auffällt, dass die doch mal anders werden müssen und dass die neu werden müssen, sondern wir müssen verstehen, dass es auch uns persönlich angeht. Wir alle. Und Gottes Geist ist gekommen, um das aufzudecken, um unser Herz zu erneuern, sodass wir eben diese neue Ausrichtung bekommen können und dass wir ausgerichtet sind, nicht auf das, was uns vielleicht als erstrebenswert verkauft wird, sondern auf Gottes Sache. Am Ende heißt es ja hier, die Erde, das Haus, es bebte, nachdem sie so gebetet haben. Und es war vermutlich für die Jünger damals nochmal wie so eine Bestätigung. Ja, Gott ist wirklich hier und er hat dieses Gebet gehört. Nicht immer passiert das so direkt. Könnte aber sicherlich passieren. Aber es zeigt etwas von dieser Macht, die da am Werk war und die dann auch durch diese Gruppe weiterging. Und dass Gottes Geist es geschafft hat, mit dieser Gruppe, gegen alle Widerstände, ohne menschliche Macht, ohne politischen Einfluss und ohne irgendein militärisches Potenzial im Hintergrund, das gesamte Römische Reich umzukrempeln. Wenn Gott es damals gemacht hat, mit Menschen, die diese Perspektive hatten, die sich dafür gebrauchen lassen haben, warum soll er das nicht bei uns heute auch wieder tun? Vielleicht passiert es heute anders. Vielleicht bebt heute Morgen, bis jetzt merke ich nichts davon, sehr wahrscheinlich bebt dieses Haus nicht. Aber bis heute hat das Auswirkungen, wenn in deinem Leben der Groschen so fällt und du sagst, ich möchte mit dieser Perspektive leben, dann ist das in deinem Leben nicht mehr und nicht weniger als so ein Beben, weil es dein Leben komplett verändern kann. Wie gesagt, es kann spannend werden, deshalb habe ich gesagt, Pfingsten ist ein gefährliches Fest, aber es kann dir auch einen Sinn geben und das Wissen, ich bin Teil der größten Mission dieser Weltgeschichte. Wir sind Mitarbeiter von Gottes Sache. Damals beteten die 12 mit ihren engsten Genossen. Wir wissen nicht, wie viele Leute da zusammen waren, aber es hatte riesige Auswirkungen. Wir sind heute 80 plus minus. Das ist kein Automatismus, aber was kann daraus werden, wenn wir mit einer Gruppe von Menschen mit dieser Perspektive leben? Wenn diese Perspektive unser Herz verändert und wenn wir uns hingeben für den größten und besten Herrn und für das größte und beste Ziel. Was kann das mit deinem Leben machen? Mit deiner Familie? Und was kann das eben auch mit unserer Gemeinde machen? Es ist mein Wunsch, dass von diesem Geist bei uns heute auch etwas erfahrbar wird und dass wir nicht am Eigentlichen vorbeigehen und dass wir da, wo wir uns um uns selber drehen, aus diesem Karussell ausbrechen und anfangen, uns um Gott zu drehen und die Perspektive für ihn und sein Reich bekommen. Amen.